zu dem Thema von heute Morgen. Ich möchte sprechen über Palmsonntag. Die Grundgedanken habe ich von Arnold Fruchtenbaum, diesem messianischen Juden. Er hat ja ein fantastisches Hintergrundwissen und hat die Mischna und den Talmud und all das gelesen. Wir saßen mal da in Freizeitheim in Rehe zusammen und da las er wieder da in der Mischna. Also Mischna nennt man die angebliche Sammlung der von Mose angeblich mündlich weitergegebenen Gesetze, so wie die Katholiken sagen, die orthodoxen Juden, es gibt das Schriftliche, also Bibel, aber es gibt auch die Tradition. Mose habe auch mündlich weitergegeben und die Sammlung nennt man die Mischna und die Erklärung der Mischna nennt man die Gemara und das zusammen ist der Talmud. Und dann hat er uns vorgelesen, hat er gerade wieder entweder der Gemara oder Mischna da gelesen, wenn man die Hand ausgestreckt hat, mit meinetwegen so ein Glas Wasser oder einer Orange in der Hand, und es wird der Sabbat eingeläutet, dann muss man in dieser Stellung verharren bis Ende des Sabbats. Wir schauen uns an 2. Mose 12. Bevor Israel die Knechtschaft Pharaos verlassen konnte, musste es ja das Passahlamm schlachten. Aber das wurde am 10. Tag dieses Monats, mit dem dann Israel begonnen hat zu zählen, des Monats Nisan ausgesondert. 2. Mose 12, der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland. Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Und dieses Lamm musste besondere Eigenschaften haben. Vers 5. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Es muss ein fehlerloses Lamm sein. Ein männliches Tier, ein Jahr alt, also in gewisser Hinsicht der Blüte seiner Kraft, von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen. Und er soll es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Also da wird schon vorausgesagt, dass dann Israel das Lamm Gottes, den Messias, töten wird. Das darf man ja bei manchen philosemitischen Kreisen gar nicht mehr sagen, dass die Juden Jesus getötet haben. Nein, das waren die Römer und so weiter. Aber wenn ihr Apostelgeschichte lest, die Apostel haben nicht so gedacht. Ja, die Verteidigung St. Stephanus, welchen Propheten haben eure Väter nicht getötet? Und sie haben verkündigt, das komme des Gerechten, dessen Mörder ihr geworden seid. So hat er geredet. Na, dann haben sie gesteinigt. Aber wir wissen, ja, durch ihren Fall ist uns der Reichtum widerfahren und sie sind Geliebte Gottes um der Väter willen. Also es war 4 Tage lang das Lamm unter Beobachtung und wenn da ein Fehler gefunden wurde, konnte man es eben nicht schlachten, musste man ein anderes nehmen. Also 4 Tage observiert. Und ich erwähne das noch, weil ich am Samstag, gestern vor einer Woche, kam ich in der Nähe von Ried, wo mein Neffe wohnt, der David, der ist Dr. Matt. Und ich freue mich immer so, weil er hat so denselben Humor wie ich. Und dann hing er so, sag ich, ja, David, du siehst ja aus, als wärst du durch den Wind. Ja, sagt er, ja. Und da war eben was Schlimmes passiert von einem gut befreundeten Ehepaar, deren Tochter in Salzburg in die Calvary Chapel ging und die erkannte dort von dem Jugendkreis der Gemeinde in Ried, die ist durch einen Unfall auf dem Fahrrad getötet worden. Ein LKW, toter Winkel, über sie hinweggefahren. Der hat das gar nicht mitgekriegt. Da haben dann Passanten so gewunken und dann merkte er, und das hat die alle sehr erschüttert. Wir haben dann sogar überlegt, sollen wir die Predigt abändern? Also es war am Samstag und jetzt kam da der Seibel und am Sonntag soll ich womöglich was anderes aufgreifen? Und nein, aber eben vielleicht mit gewissen Bemerkungen. Und dann war vorher eben das Brotbrechen und dann erwähnte einer, sie ist aus unserer Mitte weggerissen worden, diese Birgit. Und das erinnerte mich an Jesaja 53, Vers 8, wo es heißt, er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und wisst ihr, was das heißt? Dass dieses Lamm Gottes, der da stirbt, in der Blüte seiner Kraft ist. Man sagt nicht von jemandem, der mit 80 stirbt, auch wenn es ein Unfall ist, dass er aus unserer Mitte hinweggerissen ist. Und Israel hatte ja messianische Gestalten in hohem Alter, sei es ein Mose, der mit 120 starb, oder ein Abraham, der ja erst mit 75 begann und 175 starb, und Isaac war 180 Jahre alt, und hier das Lamm Gottes, Lande der Lebendigen weggerissen, in der Blüte seiner Kraft, hier einjährig, als Opferlamm. Also das sind unwahrscheinliche Details, und wie gesagt, das prophetische Wort hat mich immer fasziniert. Und jetzt hat uns Fruchtenbaum erklärt, bei dem Einzug Jesu in Jerusalem, und dieses Ereignis wird in allen vier Evangelien berichtet, Matthäus 21, Markus 11, Lukas 20 und Johannes 12, wurde das Lamm Gottes öffentlich ausgesondert und dann zur Beobachtung freigegeben. Ihr kennt diese berühmte Stelle, Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, Baruch haba b'shem Adonai. Das war der messianische Gruß. Jetzt beginnt eigentlich das messianische Friedensreich. Das haben sie ja auch erwartet. Und da zitiert Matthäus dann den Propheten Sacharja, Kapitel 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt. Sag, wie lange habe ich denn Zeit? Ich könnte so viel reinpacken. Aber das Problem ist dann, dass die Leute sagen, ja, du bist zu viel gesprungen. Wir sind auf der Strecke hängen geblieben. Naja, das ist eine Schwäche von mir. Und man kann ja heute immer weniger voraussetzen. Ja? Also Goethe war ein Boxer, weil seine Faust so berühmt ist. Ja? Kaum noch Allgemeinbildung da, auch ein passives Analphabetentum und Bibelkenntnis geht ja immer mehr zurück. Anwesende, das sage ich jetzt nicht als Formel, der hat Höflichkeit, von Herzen gerne ausgenommen, glaube ich auch, dass ihr da wirklich tiefer gegründet seid. Und wir lesen im Parallelbericht in Lukas, wie sie da fröhlich zu singen beginnen, als sie auf dem Weg sind nach Jerusalem. Und da heißt es im Lukas 19, Vers 11, da sie nun zuhörten, sagt er weiter ein Gleichnis darum, dass sie nahe in Jerusalem waren, und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und da gab es eine auf den ersten Blick biblische Berechtigung. Denn schaut, wenn wir dann diese Stelle, die Evangelisten zitieren, Sacharja 9 lesen, 9,9 kann man sich leicht merken, siehe, du Tochter Zion, freue dich, jauchze, siehe, dein König kommt, dein gerechter Helfer arm und reitet auf den Füllen einer lastbaren Eselin. Und das ist ja genau das Szenario, das dann zitiert wird, Matthäus 21, Vers 5. Und schaut, wie es weitergeht. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim, Wagen, ein Bild hier für militärische Macht, heute würde man sagen Panzer, und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein vom Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Ja, damals war ja Fernsehen und Internet nicht so verbreitet wie heute. Die hatten noch mehr Zeit für das Wesentliche. Ja, wenn das kommt, dann beginnt das Friedensreich. Wir wissen heute, Vers 9, erstes Kommen, Vers 10, zweites Kommen. Hier also, Matthäus 21 wird geschildert, der Einzug Jesu in Jerusalem, und dann wird der Prophet zitiert, du Tochter Zion, freu dich, siehe, dein König kommt. Das kann ich hier auch sagen, weil hier sind im Wort Gottes gegründete Geschwister, die sicher auch Wunsch haben nach manch mehr Einzelheiten. Jesus wird bei Matthäus dreimal König genannt. Das erste Mal von den Weisen aus dem Morgenland ist ja auch prophetisch-typologisch. Die eigenen verwerfen ihn, die Fremden, die von weit her kommen, beten ihn an als König. Kamen von der Astrologie zu Jesus. Heute gehen wir von Jesus weg, zurück zur Astrologie. Dann das dritte Mal, Matthäus 27, Pilatus, König der Juden. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Wiederum ein Heide? Ein Heide sagt ihnen, den Juden, wer ihr König wirklich ist. Und dann hier das zweite Mal durch die Schrift. wird er als König bezeugt. Und jetzt wird Jesus, nachdem er eben triumphalistisch einzieht in Jerusalem, einen vierfachen Test unterzogen. So wie 10. Tag ausgesondert, 14. Tag geschlachtet, 4 Tage, jetzt ein vierfacher Test, 4 Personengruppen prüfen ihn. Und schaut, es geht dann hier weiter, das ist ja dann alles prophetisch, typologisch. Wir haben nach dem Einzug die Reinigung des Tempels, wenn der Herr auftritt als König. Bei uns ist er ja auch oft nur mit den Lippen König. Ich weiß noch, wie der George Werver gerne sagte, viele Christen sind der Constitutional Monarchy. Wie in England, we all love the Queen and God, save the Queen und so weiter, aber es regiert Premierminister ich. Aber nach außen hin, we all are loving the Queen. Ja? Und so, ja, wir sind alle Christen, Jesus ist König, ist es Herr, aber jemand anderer regiert. So ist der Mensch. Und wenn der Herr als König auftritt, dann wird einmal der Tempel gereinigt. Und wenn echte Erweckungen sind, wo Menschen zerbrechen und sich rückhaltlos dem Herrn ausliefern, da fliegt manches hinaus. Muss man da gar nicht mehr drüber diskutieren. Wissen Sie sofort, was nicht mehr dazugehört. Und dann wird der Feigenbaum verflucht. Der verdorrte Feigenbaum, das einzige Schauwunder Jesu. Was bedeutet das? Was bedeutet die Verfluchung des Feigenbaums?
Der Feigenbaum hat keine Frucht mehr.
Ja, da war ein Bild für die Scheinfrömmigkeit der Pharisäer. Wir lesen ja bei Markus, dass noch nicht die Zeit der Feigen war. Und er fand keine Frucht. Und dann hat das ein berühmter Atheist, der aus frommen Hintergrund stammt, Bertrand Russell, warum ich kein Christ bin, aufgezeigt hier, wie kann Jesus der Klügste sein, wenn er hier einen Feigenbaum verflucht, wo ja noch gar nicht die Zeit der Feigen war. Markus Kapitel 11 nachzulesen. Das ist also so, wie wenn ich jetzt hinausgehe und meine Lieblingsfrucht sind Kirschen, da weiß ich ausnahmsweise, wann die reif sind, also in Wien deutlich früher als in Deutschland. Und dann finde ich jetzt keine und dann fackle ich den Baum ab. Und was er nicht wusste ist, es gab die Vorfeige, die Frühfeige und die Spätfeige. Und wenn ein Feigenbaum keine Frühfeige hatte, dann galt das unfruchtbar und wurde abgeholzt. Weil wenn ein Feigenbaum keine Frucht brachte, war es überhaupt nicht Nütze, nicht einmal Brennholz. Und ein Gläubiger, der nicht Frucht bringt, der ist zu gar nichts Nütze. Das sind ja diese Bilder. Der Feigenbaum ist das nationale Israel. Der Weinstock das religiöse. Und im selben Kapitel lesen wir ja das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Der Weinstock wird von euch genommen, ein Volk gegeben, das seine Früchte bringt. Und wo ist das? Hier das Wort Gottes, das ist die Frucht der Juden. Ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Und der Ölbaum ist das bekehrte Israel. Und der nationale Feigenbaum verdorrte bis auf die Wurzel. Das ist der Feigenbaum, wo dann in Matthäus 24 der Herr sagt, einen Feigenbaum lehrt ein Gleichnis, Vers 32, wenn seine Zweige grünen und Blätter sprießen, ist der Sommer nahe. Er sagt, nicht Frucht bringt. Und das nationale Israel, das bis auf die Wurzel verschwunden ist und Jerusalem wurde ja dann platt gemacht nach dem zweiten Krieg der Juden gegen die Römer und dann das Land umbenannt von Judäa in Pelistim, Philisterland, Palästina und so weiter, der ist auf einmal national, politisch, wirtschaftlich, völkisch wieder da, aber keine Frucht, lehnen nach wie vor Jesus ab. Und das ist das Schauwunder Gottes. Ihr kennt ja das berühmte Zitat von dem Freidenker Friedrich dem Großen, der Mann, der die Freimaurerei nach Deutschland gebracht hat, sagte er zu seinem pietistischen Reitergeneral van Zieten, sage mir einen Beweis für die offenbarte Religion, Majestät die Juden. Und hier sitzt jemand, für den das genauso ein Schauwunder war und dadurch zum Glauben, also nicht nur, aber vor allen Dingen vom Atheismus ziemlich kuriert wurde, wie das wirklich sich alles erfüllt hat. Also er verflucht den Feigenbaum, die Juden geraten unter einen Bann, unter einen Fluch. Und sind ja vielen zum Fluch geworden. Von Marx bis Freud, Defant sagte, das Gehirn, das die meisten Menschen in den Abgrund gestürzt hat, war auch ein Wiener, Sigmund Freud. Und sein Hauptmotiv war Rache am Christentum. Das hat der jüdische Psychiater Thomas Sesch gesagt. Und weil er ein Jude ist, durfte er das sagen. Und weil der Antisemitismus eine Dämonenlehre ist und Juden für Dämonenlehren besonders anfällig sind, sind Juden oft auch Antisemiten. Es gibt den jüdischen Selbsthass, so wie wir in Deutschland jetzt den deutschen Selbsthass erleben. Deutschland zerstört sich wirklich mit den eigenen Leuten vor unseren Augen selbst. Finanziert seinen eigenen Untergang. Das einzige Land auf dieser Welt. Also Marx, Juden, Antisemit. Hitler hat einen jüdischen Großvater, den Frankenberg. Hat besonders zitiert Otto Weininger, Geschlecht und Charakter. Das ist an Judentum ja gestorben. Hat sich dann aufgehängt und. Und sie haben uns viele Dämonenlehren gebracht. Und wir denken an die Frankfurter Schule, Adorno, Marcuse, Horkheimer und so weiter. Die Gender-Ideologie-Schlüsselfigur Judith Butler, Dr. John Money und Sulamit Firestone, alles Juden oder Jüdinnen? Dämonenlehren, Fluch. Aber, weil das die Nazis ja so instrumentalisiert haben, ja, die sind Geliebte um der Väterin. Ich tue nichts lieber als Juden missionieren. Aber wie gesagt, wir dürfen ja nicht Antisemiten werden. Dann sind wir in der Spur Satans. Der Geist Gottes macht dich zum Philosemiten. Wir lieben sie. Und Paulus, der ja schreibt, die haben den Herrn Jesus getötet und wehren uns den Heiden zu predigen und das Maß ihrer Sünden voll zu machen, sind sie allen Menschen fein. Aber der Zorn Gottes ist schon über sie gekommen. 1. Thessalonicher 2, 14. Der liebt sie so sehr, die ihm am meisten folgt und sagt, er möchte verbannt und von Gott getrennt sein, um meiner Brüder willen, dass sie gerettet werden, ja? Ich bin ja auch zum Philosemiten geworden, als ehemaliger intellektueller, leichter Antisemit. Ja? Wir haben damals alle mit Israel sympathisiert. Nicht? Ich habe es ja erwähnt, ich war noch nicht gläubig, als die Nachricht kam, Krieg im Nahen Osten, Sechstagekrieg begann und da hatten wir Angst um Israel. Hier also die Verfluchung des Feigenbaums, das ist ja jetzt alles prophetisch-typologisch, weil man hätte ja annehmen können, nach dem triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem, jetzt beginnt das messianische Königreich, die Jesusbewegung und der Herr blickt hinter die fromme Kulisse. Und da war der Feigenbaum, der sah nach außen hin fromm aus und so hier die Scheinfrömmigkeit der Pharisäer und nicht einmal dahinter der Ansatz einer Frucht und dann kommt er unter den Bann. Hierfür ein ganzes Volk, das geschieht ja auch oft genug, individuell und so weiter. Und jetzt haben wir die erste Personengruppe, die unseren Herrn jetzt testet, das Lamm Gottes. Und zwar lesen wir das in den Versen 23 bis 27 von Matthäus 21, die Frage nach Jesu Vollmacht. Von den Hohenpriestern Ältesten des Volkes wird er gefragt. Und da lesen wir, und als er in den Tempel kam, und lehrte, traten zu ihm die Hohenpriester und die Ältesten im Volk und sprachen, aus was für Vollmacht tust du das und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ich will euch ein Wort fragen, wenn ihr mir das saget, will ich euch auch sagen, aus was für Vollmacht ich das tue. Woher war die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von den Menschen? Da bedachten sie es bei sich selbst und sprachen, sagen wir, sie sei von Himmel gewesen, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Sagen wir aber, sie sei von Menschen gewesen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da sprach er zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Übrigens, das mit dem Feigenbaum und Weinstock und überhaupt, das habe ich ja in dieser Schrift da eingangs ja erwähnt und dann eben, wie dieser Feigenbaum wieder erblüht und eben, was zu Ende der 60er Jahre für die westliche Welt alles begann. Das war also ganz entscheidend, er reinigt den Tempel und so weiter. Wer steht hinter ihm? Ist er ein Scharlatan oder ist er wirklich Gott? Und interessant ist, dass bei Markus, das ja normalerweise das viel abgespecktere Evangelium ist. Ja? Ihr könnt euch erinnern, keine großen Reden und so weiter. Aber hier steht im Gegensatz zu den anderen Synoptikern zweimal, nämlich in Vers 29 und Vers 30 von Markus 11, antwortet mir, antwortet mir. Wenn die Bibel etwas wiederholt, dann legt sie besonderes Gewicht darauf. So, wenn ich sage, du, also vergiss ja nicht. Und dann, ja, vergiss ja nicht, ja. Und Gott will, dass wir uns ihm stellen. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und jetzt schaut, jetzt kommt eine Tragödie. Das sind Heuchler, sie sind nicht wahrhaftig. Und dann schweigt Gott. gibt nur eine Voraussetzung, dass Gott zu dir redet, du musst wahrhaftig sein. Und wenn einer ehrlich ist, dann fallen natürlich die Masken. Da ist man gewöhnlich schockiert, was sich dahinter den Masken alles abspielt, des sogenannten guten Menschen. Aber dann kann man eben die Gemeinschaft mit Gott haben. Und wir haben das zum Teil erlebt, als wir zum Glauben kamen, Ende der 60er Jahre, so auf meiner Hochschule, da waren die verblüfft, das waren die Hochschule für Bodenkultur, das waren Leute vom Land, fast alle irgendwie gottesfürchtige Katholiken, prächtige Menschen. Und da waren die überrascht, dass wir frei beten können, dass wir die Bibel lesen und auch kennen, bis zu einem gewissen Grad. Ja, und dann hat man sie gefragt, du, also, glaubst du auch an Jesus? Und dann hat dann manch einer sich gedacht, naja, wenn ich sage ja, dann wird er mich fragen, ja, willst du dich da nicht für Jesus entscheiden? Wenn ich sage nein, dann wird er mich fragen, warum gehst du denn überhaupt in die Kirche? Das gehört ja noch zur Tradition. Ja, so einfach kann man das nicht sehen. Und da merkt man, dann beginnt das Gericht Gottes, dann sage ich es euch auch nicht, dann schweigt Gott. Und ihr wisst ja, nach dem babylonischen Gericht, 1. Mose 11, redet Gott nur noch Hebräisch. Wisst ihr, was ich meine, ja? 1. Mose 12 beruft Gott den Abraham und dann sind alle Offenbarungen Gottes nur noch einem Volk zuteil. Und interessanterweise wissen alle Völker, dass ein Übermensch kommen wird, dass da ein Messias kommt, aber woher er kommt und das eben aus dem Stamme Juda, das ist alles nur dem Volk Israel zuteil. Und dann zu Pfingsten geschieht dann die Umkehrung des babylonischen Gerichts. Jetzt redet Gott auf einmal wieder viele Sprachen. Jetzt wendet er sich wieder den Nationen zu. Und Gott hat zu den Juden geredet und dann jetzt schweigt er. Der Herr redet nicht mehr mit mir. Ich habe es ja gestern erwähnt, sagt der König Saul. Ja? Gericht. Und ich hörte mal eine Audiokassette von Wilhelm Busch, diesem begnadeten Jugendevangelisten von Essen. Und er sprach, es war ein Vortrag, meine Erfahrungen mit der Gestapo. Und dann sagte er, es kann Gericht Gottes sein, dass Gott seinen ganzen Volk schweigt. Und so wie wir jetzt eben seine Maßstäbe zerstören, redet Gott nicht mehr. Ja? Und dann gehen sie zu allen möglichen Quellen und Esoterik und so weiter. Dann sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Gott schweigt. Schaut in Lukas 7, Vers 20. Nachdem Johannes der Täufer auftrat und ganz Israel zu ihm hinausging, Vers 30, und sich taufen ließ, Buße tat, da lesen wir Lukas 7, Vers 30, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte und ließen sich nicht von ihm taufen. Und jetzt hat Gott eben am Kreuz von Golgatha das allergrößte Angebot gemacht, das größte Geschenk, die totale Schuld, das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Und die, die das Kreuz ablehnen, verachten, was Gott ihnen zugedacht hat. Amseln grün. In manchen Köpfen spuckt noch die Vorstellung, dass Gott seinen Sohn töten muss, um uns vergeben zu können. Aber was ist das für ein Gott, der seinen Sohn schlachten muss? Gott, wenn er will, kann uns gleich so vergeben. Keine Ahnung von der Heiligkeit Gottes, keine Ahnung von seinen eigenen Abgründen. Ja? Meistgelesener Autor der Evangelikalen in der deutschsprachigen Welt. Katholischer Mystiker bis zum Stehkragen. Seine Bücher in weltlichen Buchläden stehen neben der esoterischen Literatur. Zu Recht. Und das ist schon furchtbar, vor Gott zu erscheinen und dann erkennen zu müssen, ich habe das verachtet, was Gott mir schenken wollte. Also das ist die erste Menschengruppe. Jetzt kommen bei der Frage nach den Zinsgroschen, Matthäus 22, die Verse 15 bis 22. Jetzt sind wir in Kapitel 22, ein Kapitel weiter, die Verse 15 bis 22. Die Frage wegen des Zinsgroschen. Jetzt kommen die zweite Menschengruppe. Also die erste waren Hohepriester und Älteste. Die zweite Menschengruppe ist Herodes Leute und die Jünger der Pharisäer. Da lesen wir Vers 15. Da gingen die Pharisäer hin und hielten einen Rat, wie sie ihn fingen in seiner Rede. Seht ihr? Jetzt wird das Lamm getestet. Ist er wirklich ohne Fehler? Und der Herr sagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mich versucht zu fangen, werden sie euch auch suchen zu fangen. Und da stellen die ja heute gerade wegen des Islams und so weiter gerne Fangfragen. Und da holen sie uns auf eine Lichtung. Zum Beispiel, da gibt es diesen Pierre Vogel, dieser Vogel. Das ist ein Salafist. Der predigt ganz fleißig den Koran, war früher Boxer. Und dann hat einer dazwischen gerufen, ja, aber der Islam ist mit dem Schwert gegründet, ist eine Militantreligion. Da hat er gesagt, komm her. Hat ihn hergeholt vor das Publikum und hat gesagt, lies Matthäus 10, Vers 34. Ihr sollt nicht weinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf der Erde. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Haben die Zuhörer alle gelacht. Natürlich, den nächsten Vers hat er nicht vorlesen lassen, der das erklärt, denn ich bin gekommen, den Menschen eigentlich zu trennen, wider seinen Vater. Das griechische Wort Dichasso, das heißt eigentlich da so einen Spalt bewirken und die Schwiegertochter wieder die Schwiegermutter. Also nicht ein militantes Schwert, sondern dass eben jetzt ein Riss geht durch die Familien. So wie es der Fall ist bei Moslemfamilien, wenn da sich einer bekehrt, dann ist die Familie zerrissen und dann gibt es ja oft noch genug dann den Ehrenmord und so weiter. Also die haben schon ihre Tricks und bei solchen Talkshow-Runden, da versuchen sie immer so Fallen zu stellen und das war eigentlich eine ziemlich perfekte Falle. Da gab es rein menschlich gesprochen kein Entkommen. Schaut, also lesen wir, die Pharisäer sandten hin zu ihm ihre Jünger samt des Herodesleuten und sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nicht nach niemanden, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Und damit haben sie sich ja selber eigentlich enttarnt, weil hier sagen sie ungewollt, unwissend, du bist Gott. Denn nur Gott allein achtet im Gericht nicht das Ansehen der Menschen, sein Gericht ist recht und fragt nach niemanden und so weiter. Sie geben eigentlich göttliche Eigenschaften, also ein Lobeshymnus. Ja, wir sind Christen und Jesus und. Darum sage uns, was meinst du, ist es recht, dass man den Kaiser Steuer zahle oder nicht? Da nun Jesus merkte ihre Bosheit und Heuchelei, sprach er zu ihnen, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Also versteht ihr nach außen hin, was ist das für ein frommes Volk, was sind das für treue Christen? Und der Herr muss sagen, ihr Heuchler. Also ihr seht, wie sie dann oft besonders fromm sind und dann weiset mir eine Steuermünze und sie reicht ihm einen Groschen dar. Damit hat er sie gedemütigt, denn wessen Währung ich habe, damit bezeuge ich, ich bin unter seiner Autorität. Und versteht ihr, hätte er gesagt, es ist recht, dass man den Kaiser Steuer zahlt, dann hätten sie gesagt, kann ich der Messias sein, ist ein Lakai der Römer. Hätte er gesagt, es ist nicht recht, dass man den Kaiser Steuer zahlt, dann hätten sie ihn bei den Römern angeschwärzt, er ruft zum Aufstand auf. Es war also eine perfekte Falle. Wir kennen ja die Antwort, reichet mir die Münze, wessen Bild und Aufschrift trägt sie, sie sprachen zu ihm des Kaisers. Da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Da sie das hörten, verwunderten sie sich und gingen davon. Also zweite Test bestanden. Das war schon ziemlich brillante Versuchung. Jetzt der dritte Test, die Sadduzäer. In den nachfolgenden Versen bis Vers 23 und 33. Und wir wissen ja, die Sadduzäer laut Apostelgeschichte 23 glaubten an keine Engel, keine Auferstehung, keinen Geist. Und da lesen wir, an denselben Tage traten zu ihm die Sadduzäer. Seht ihr, am selben Tage, es kommt ein Test nach dem anderen. Das Lamm Gottes wird jetzt öffentlich getestet. Die dafür halten, es gebe kein Aufsehen, Auferstehung der Toten und fragten ihn. Meister, Mose hat gesagt, wenn einer stirbt und er hat nicht Kinder, so soll sein Bruder die Frau zum Weibe nehmen und mit seinem Bruder Nachkommen erwecken. Die sogenannte Leviratsehe. Nun sind bei uns gewesen 7 Brüder, der erste freite und starb. Und weil er nicht Nachkommen hatte, ließ er seine Frau seinen Bruder. Desgleichen der zweite und der dritte bis an den 7. Zuletzt nach allen starb die Frau. Nun ist in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein unter den 7? Sie haben sie ja alle gehabt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irret und kennet die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes. In der Auferstehung werden sie weder frei noch sich freien lassen, sondern sie sind gleich wie die Engel im Himmel. Das ist natürlich ein sehr trauriger Vers für unsere Salafisten, die sich zwecks 72 großäugiger Hures im Himmel in die Luft springen. Habt ihr nicht gelesen nun von der Aufstehung der Toten, was gesagt ist von Gott, da er spricht, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern Lebendigen. Und da solches das Volk hörte, entsetzte sich über seine Lehre. Ich werde nicht vergessen, wie Fruchtenbaum sagte, also hier stimmt was nicht. Ich würde, wenn ich diese Geschichte höre, einen Detektiv anstellen oder es den Kriminalkommissariat melden, da ist etwas faul, das dürfte eine schwarze Witwe sein, kaum heiratet die, werden ihre frisch vertrauten Ehemänner mit aufgestellten Hausschuhen hinausgetragen. Da ist etwas nicht in Ordnung. Aber das ist jetzt nicht inspiriert. Was wirklich ist, die Sadduzäer haben sich Fangfragen für die Pharisäer ausgedacht, und um sie dann öffentlich dumm dastehen zu lassen, so wie es die Welt macht, wenn sie dann mal genau wissen, da kommt ein Frommer und so weiter und dann, ja, das ist ja schön und wir respektieren ihren Glauben und wir freuen uns, dass sie die Bibel so ernst nehmen, aber meine, versteht ihr so, und Heuchelei pur, so ist der Mensch. Jetzt sagt der Herr, irret euch und kenne die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes. Im Himmel ist das Thema der Ehe, wie wir sie kennen, nicht mehr aktuell. Wir kriegen dort eben einen anderen Leib, wir werden verwandelt werden. Aber dass die Toten auferstehen, habt ihr nicht gelesen. Und jetzt füge ich etwas hinzu. Das steht bei Markus und bei Lukas. Da heißt es, lesen wir es, sagen wir, bei Lukas, im Parallelabschnitt Lukas 20, da steht ein kleines Wörtchen noch dazu. Lukas 20, da lesen wir von der Auferstehung der Toten ab Vers 27 und jetzt Vers 37. Dass aber die Toten auferstehen, darauf hat auch Mose gedeutet bei dem Dornbusch. Das ist für mich mehr so intuitiv erfassend im Glauben. Ich hoffe, dass ich es wirklich so rüberkriege, dass man dem verstandesmäßig, kognitiv folgen kann. Dieser Hinweis auf den Dornbusch, dass da womöglich ein anderer Blickwinkel ist für die Auferstehung. Weil wir wissen ja, Distel und Dornen, Symbole des Fluchs. Und jetzt sieht der Mose da den Dornbusch und der brennt und er verbrennt doch nicht. Wieso ist das ein Bild für die Auferstehung oder für die Erlösung? Er wird ja berufen, eigentlich mit Blick auf Golgatha, weil wir sind unter dem Gericht eines heiligen Gottes. Johannes 3, 36, wer den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer den Sohn, da steht dann nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Unser Gott ist ein Verzehrenfeuer. Diese Sätze darf man heute nicht mehr sagen, weil Gott ist ein unendlicher Liebhaber. Uns erzählte Ulrich Bazzani da bei Pro Christ, da saß man zusammen und dann sagte er, andere Pfarrer sitzend, das sind jetzt die protestantischen schrägen Fürsten, nicht die katholischen, wir müssen die Menschen vor dem Gericht Gottes warnen. Sprang sofort ein Pfarrer auf, das ist Sünde, Gott ist ein unendlicher Liebhaber. Wie kann jetzt der Mensch erlöst werden? Hier der Mensch verdorben, böse von Jugend auf und da hier der heilige Gott und dann ist hier dieses Zorngericht auf Golgatha und es müsste uns verzehren und wir gehen trotzdem frei aus und werden nicht zerstört. Auf diesen Hügel sozusagen, an diesem Kreuz Golgatha. Um das zu illustrieren, also versteht ihr meinen Gedanken, dass hier brennt und doch nicht verbrennt. Wir dürfen jetzt, das ist ja für einen Moslem ungeheuerlich, wir dürfen die Gegenwart eines persönlichen Gottes kommen, für sie ist aller völlig unnahbar. Die haut das um. Da fällt mir sogar noch eine Geschichte ein. Da war im Libanon eine Hochzeit Und da waren alle Verwandten, Freunde eingeladen und da kamen eben zu dieser Hochzeit von diesen Maroniten, so heißen dort die Christen in Libanon, eben auch Freunde, die Moslems waren, unter anderem ein Imam. Und da war der Nebenraum der Hochzeitstisch und dann sagte der Priester, wir beten jetzt noch das Vaterunser und dann gehen wir zur Hochzeitstafel. Und dann wurde das Vaterunser gebetet, die standen auf und gingen zur Hochzeitstafel und der Imam blieb sitzen und weinte. Sie haben Gott Vater genannt. Das kennen wir nicht. Also eine unglaubliche Gnade. Wie ist das möglich? Da brennt der Dornbusch, ja, Feuergericht und wird doch nicht verzehrt. Wir gehen frei aus. Und eine andere Illustration, als die Flächenbombardements begannen, 1944, im Zweiten Weltkrieg, da im Ruhrgebiet, und dann wurde, es war glaube ich Duisburg, die Stadt, ähnlich da wie Hamburg und andere, nicht so schlimm wie Dresden, aber ähnlich mit Phosphorbomben und so weiter überzogen, und da brannte die ganze Stadt. Und da flohen die Leute in ein Gebäude, wisst ihr welches das war? Die Synagoge. Die hatte nämlich der Reichskristallnacht gebrannt und da war alles, was brennen kann, verzehrt worden und dort wurden sie verschont. Und so ist es mit Golgatha. Also, dass aber die Toten auferstehen, ja, da hat Mose beim Dornbusch hingewiesen und da spricht Gott, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern Lebendigen. Und da ist Folgendes zu erwähnen, die Sadduzäer, die hätten nicht gesagt, wir sind liberal. Die sind zwar von dieser Überzeugung, kein Auferstehung, kein Geist, kein Engel, so Proto-Bultmann und Archeo-Käsemann und Paleo-Konzelmann-Typen, aber die hätten gesagt, nein, wir sind besonders bibeltreu. Die haben nämlich nur die 5 Bücher Mose als inspiriert angesehen. Und zwar sagt Jesaja, deine Toten werden leben und Daniel, wie sie auferstehen werden und die viele zur Gerechtigkeit geführt haben, werden glänzen wie die Sterne am Himmel. Aber das war für sie nicht anerkannt. Wir sind besonders treu, wir sind besonders eng, wir sind sozusagen die Exklusiven, der Superfrommen. Für uns gilt nur Mose und Mose sagt nichts von der Auferstehung. Bitte, beweise es uns. Und jetzt zitiert der Herr Exodus Kapitel 3. Er zitiert den Mose. Und da steht hier ein viel stärkeres Wort, dort steht da, sie verwunderten sich, Tomatz, aber hier steht Ekblesso, das heißt buchstäblich aus der Fassung, rausgehauen aus deinem normalen Fassungszustand. Da konnte nichts mehr sagen, waren völlig geblättert. Also das ist so göttliche Weise. So, das war der dritte Test. Und jetzt kommt die vierte Menschengruppe. Die haben wir in den Versen 34 bis 40 bei Matthäus 22. Da aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelte sich. Da haben die sich gefreut. Ah, endlich, die haben uns ja immer da als Blödmänner dargestellt, endlich sind die da mal in die Schranken gewiesen worden, ne? Und es gibt ja tatsächlich gewisse Debatten, wenn es jetzt ging um Homosexualität oder Gender, da würden uns die Salafisten und die Moslems ja wirklich Rückendeckung geben. Bei anderen Dingen eher nicht, aber in dem Punkt, da stehen die jetzt auf. Und, also Deutschland, na gut, lassen wir das, sonst wird es Mitternacht. Also lesen wir die Verse 34 bis 40, Matthäus 22, wir haben schon Vers 34 gelesen. Und einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Und Jesus aber sprach zu ihm, du sollst lieben Gott deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dieses ist das vornehmste und größte Gebot, das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Beide Gebote sind nicht von Dekalog, von der Gesetzestafel. Und sind aber das größte Gebot sozusagen. Vers 40, an diesen drei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
Zwei.
Ja, ich habe euch jetzt gelinkt. Ja. Weil wir haben ja tatsächlich ein drittes Gebot angefügt. Es ist unheimlich. In Idea schrieb einer, ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst, also ein Leserbrief. Und dieser Dreiklang, Gott, den Nächsten und mich, das ist der Wille Gottes und so weiter. Ich könnte verrückt werden, weil das, wenn mir jemand gesagt hätte, Alexander, du musst lernen, dich selber zu sagen, was für ein Blödsinn, das ist doch mein Problem. Heiliger Florian, verschont mein Haus den anderen, so ist Homo sapiens. Aber da gibt es folgende Episode. Ein berühmter Arzt, aber das war auch so 19. Jahrhundert Anfang, und er ist mein Patienten und kommt die Nachricht, ja Doktor, Ihr Haus brennt. Und er lauft zurück und dann kommt die Nachricht, nein, das ist das Haus Ihres Nachbarn. Von tiefstem Herzen, Gott sei Dank. Und dann fällt es bleischwer für ihn zurück, was bin ich für ein Egoist? Du sollst den Nächsten wie dich selbst. Und da bekommt er so eine Sündenüberführung, dass er dadurch zum Glauben kommt und ein gesegneter Verkündiger wird. Ja? Aber wisst ihr, wo uns die Bibel das voraussagt, dass am Ende genau das kommen wird? Das zeigt wieder die Verlässlichkeit des Wortes Gottes und dass es wirklich nicht mehr so lange gehen wird. Wo wird uns das vorausgesagt? 2. Timotheus, da spricht Paulus in Kapitel 3 von den gräulichen Zeiten, das habe ich übrigens hier erklärt, nochmal Schleichwerbung fürs letzte Heft. Es kommen in den letzten dann gräuliche Zeiten, und da gebraucht er ein Wort, das es ja nur zweimal gibt im Neuen Testament, dieses Wort Chalepos, da steht das erste Mal beim Gadarener, sie waren Chalepoilian und dann letztendlich kam Kairoi, Chalepoi, also Zeiten, Zustände so wie dieser besessene Gadarener, nackt, schamlos, sich ritzend, schlagend und so weiter. Und dann listet er 18 Eigenschaften auf und dann sagt er, die Menschen werden, jetzt übersetzt Luther leider nicht wörtlich sich selbst lieben, sondern viel von sich halten, viel Autos, sich selbst lieben. Und das haben doch alle Jahrhunderte, alle Jahrtausende, so viel, also durch die Jahrhunderte, alle Konfessionen, ob orthodox, katholisch, evangelisch, Eigenliebe als Sünde abgelehnt. Und dann kam die Wende mit Trubisch, Liebe dich selbst, 1973, und es schlug ein wie eine Atombombe. Ah, wir müssen uns selber lieben. Das ist das Problem. Und das sitzt in unseren Frommen. Ja, ich muss mich ja selber annehmen und so. Ich habe mal einer gesagt, du, was hast du für ein Menschenbild? Glaubst du, was die Humanisten sagen oder was die Bibel sagt? Das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Ich brauche doch jemanden, dessen Dichten und Trachten böse von Jugend auf ist, nicht Selbstliebe beibringe. Aber sie beten pietistisch und denken humanistisch. Und es heißt von David, er liebte Jonathan wie sein eigenes Herz. Wenn du den Nächsten so lieben kannst wie dein eigenes Herz, dann hast du den Maßstab Gottes erfüllt. Hat nur nie jemand geschafft. Mit einer rühmlichen Ausnahme, sie heißt Jesus von Nazareth. Also weil ich will wenigstens mit Gott wahrhaftig sein, ja, und Gott weiß ja, wie es aussieht. Und dann noch zu sagen, Herr, ich muss mir mein Tischgebet von Natur aus, ich, meiner, mich, mir, lieber Gott, segne diese vier. Das ist das Tischgebet des gefallenen Menschen. Also ich habe euch da bewusst gelinkt, das mache ich dann ganz bewusst, damit die Leute da wirklich draufstehen. Die Bibel hat nur zwei Gebote, Gott und den Nächsten. Erst Johannesbrief, dass wir eben Gott an Gott glauben und die Brüder lieben und so weiter. Und nichts mit Eigenliebe. Und in meiner Bibel steht ja sogar, wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Oder sie haben eben Wunden durch das Lammesblut ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Ja? Dein Ich ist ja der größte Todfeind. Diese Whitney Houston, die da in der Badewanne ertrunken ist, sagte, einmal bei einer Gelegenheit, ich erkannte, mein Ich ist mein größter Feind. Dafür ist der Herr gestorben. Das ist der wahre Feind, nicht Kohlendioxid oder globale Erwärmung und so weiter. Wie muss man? Da komme ich jetzt so in Schwung, ja, dass ich. Naja, also zurück zu dem begnadeten Wort Gottes. Und dann sagt er ja darauf, ja, Meister, du hast recht geredet. So lesen wir bei den anderen Evangelien. Und der Herr sagt, du bist nicht ferne vom Reich Gottes. Und jetzt schaut, Vers 41, da nun die Pharisäer beieinander waren, fragten sie Jesus, was denkt ihr, wessen Sohn ist der Christus? Was denkt ihr von dem Christus, wessen Sohn ist er? Sie sprachen Davids. Und jetzt kommt der meistzitierte Psalm, das im Neuen Testament, also Psalm 110. Und er sprach zu ihnen, Wie kann denn dann David im Geist seinen Herrn nennen, wenn er sagt, der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich, dass ich deine Feinde lege unter den Schemel deiner Füße. So nun David ihn Herrn nennt, wie ist er dann sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten und wagte auch niemand von dem Tage an, ihn hinfort zu fragen. Wir wissen ja die Antwort, ja, der Herr hat die menschliche und die göttliche Seite. Jesaja 9, uns ist ein Kind geboren, menschliche Natur, ein Sohn ist uns gegeben, göttliche Natur. Und er heißt Gott, Held, Ewig, Vater, Friede, Fürst, wunderbarer Ratgeber, Sar, Shalom, Friede, Fürst. Also wie kann man Sohn und Vater gleichzeitig sein, ja? Und uns ist klar, menschliche Natur, göttliche Natur von der menschlichen Seite, der Sohn Davids und seit Ewigkeit der Herr Davids. Das war ihnen natürlich verborgen. Und schaut, jetzt steht's hier. Sie wagten fort, von diesem Tag an niemand mehr ihn zu fragen. Die Prüfung ist abgeschlossen. Keinen Fehler gefunden, Test bestanden. Und jetzt kann das Lamm Gottes als fehlerloses Opfer für Gott, kann jetzt gekreuzigt das Lamm Gottes geschlachtet werden. Und ganz Israel schlachtete das Passahlamm. Ja? Also das haben wir hier gezeigt. Und ich wurde an Folgendes erinnert. Schlagt mal auf Hiob 9. Da lesen wir, wie Hiob sagt, ja, ich weiß sehr wohl, dass ein Mensch nicht Recht behalten kann gegen Gott. Hiob 9, die Verse 2 und 3. Ja, ich weiß sehr gut, dass es so ist, dass ein Mensch nicht Recht behalten kann gegen Gott. Hat er Lust, mit ihm zu streiten, so kann er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Naja, und die hatten ja Lust, mit ihm zu streiten. Die legten sich an und schickten hin, ja? Und dann stellt der Herr eine Frage und dann ist Funkstille. Und da haben wir das, was Hiob hier sozusagen prophetisch sagt, in Jesus ja personifiziert sichtbar. Er stellt eine Frage und wussten darauf nichts zu sagen. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, ja, also ich werde meinen Mund schon aufmachen. Habe ich buchstäblich gehört von Leuten am Tagesgericht, so liebe Gott. Und die ahnen nicht, was sie sagen. Wir lesen ja von dem Mann, den dann der Hausherr fragt, wie bist du reingekommen? Er verstummte. Du, die Gegenwart Gottes kommt, das darf ich dir sagen, da verstummst du. Ja, da rufst du wehe mir, wie an Jesaja. Also das ist sozusagen jetzt das Vorletzte. Und jetzt Frage, Zacharja 9, was soll das hier? Du Tochter Zion, freue dich. Das Kapitel beginnt dann mit Vers 1, das ist die Last des Herrn und so weiter. Und da stehen dann diese Verse und auf einmal, bums, kommt dann diese wunderbare Verheißung für Palmsonntag. Aber warum steht die hier? Ist uns da der Zusammenhang bekannt? Also ich kann es ja vorlesen, ich nehme jetzt doch. Wenn man über 75 ist, darf man... Ich kann zwar ohne Brille lesen, aber wenn es zu klein ist und zu wenig Licht. Also das ist der Last, die der Herr ankündigt, kommt über das Land Hadrach und Damaskus, also alles nördlich von Jerusalem, lässt sich nieder, denn der Herr schaut auf die Menschen und auf alle Stämme Israels. Dazu auf Hamat und daran grenzt auch auf Tyrus und Sidon, die doch sehr weise sind, denn Tyrus baut sich ein Bollwerk und sammelt Silber wie Sand und Gold wie Dreck auf der Gasse. Aber so siehe, der Herr wird es erobern und wird seine Macht ins Meer stürzen und die Stadt wird mit Feuer verbrannt werden. Wenn Askelon das sehen wird, das ist eine von diesen Pentapolis, diesen fünf Philisterstädten, im heutigen Gazastreifen wäre das, wird es erschrecken, Gaza wird zur Angst werden, dazu Ekron, das sind diese Philisterstädte, denn seine Zuversicht wird zu Schanden, es wird aus sein mit dem König von Gaza und in Askelon wird man nicht mehr wohnen und in Asdod werden Mischlinge wohnen und ich will die Pracht der Philister ausrotten. Und dann Vers 9, und du doch zu ziehen, freue dich. Was soll das alles heißen? Das gilt als die zweitgenaueste historische Prophetie der Bibel. Wir haben drei große Prophezeiungskategorien. Die messianischen Prophezeiungen, das ist das größte Wunder der Literaturgeschichte. was alles vorausgesagt wurde. Unter anderem Sacharja 9. Dann Prophezeiungen für das Volk Israel. Das ist faszinierend, weil wir jetzt Augenzeugen werden dessen, was man vorher sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass da in dieser Öde wieder die toten Gebeine lebendig werden. Und historische Prophezeiungen. Als genaueste gilt Hesekiel 26, die Zerstörung der Stadt Tyrus. Und die zweitgenaueste ist das hier, Sacharja 9. Das ist der Feldzug Alexander des Großen gegen Syrien. Das ist das Jahr 332 vor Christus. Tyrus, diese Altstadt, galt als uneinnehmbar. Die war auf seinem Felsenhorst aufgebaut. Da kam man nicht ran. Und jetzt kam Alexander hoch zu Ross, als gewaltiger Eroberer, 334, Schlacht am Granikus und dann 333 bei Issus Kalerei. Und dann haben ihm, vertrauend auf ihre Unannehmbarkeit, die Bewohner von Tyrus den Zugang zu ihrem Stadtgott, den Alexander huldigen wollte, räuchern wollte, den Stadtgott Melkart, verweigert. Uns kann ja nichts passieren. 30 Meter hoher Felsenhorst von der Küste. Hubschrauber gab es damals noch nicht so. Also uneinnehmbar. Drohnen sind auch noch nicht herumgeflogen. Und jetzt den Alexander was verweigern, war natürlich keine leichte Sache. Und er war so wütend, dass er es tatsächlich geschafft hat, diesen Felsenhorst einzunehmen. Indem er dann einen Damm aufwarf vom Festland zu diesem vorgelegenen Insel, all die Schiffe und den umgehenden Städten zusammengebracht hat, und dann baute er riesige Türme, Heliopol nannte man die, und die haben dann auf den Damm hingekarrt und dann hat er die Stadt zerstört. Und das war eine Schockwelle. Nicht? Und dann erzitterten Askalon alle und so weiter. Interessant ist hier, mit dem König von Gaza wird es aus sein. Das steht hier auch noch. Ich habe mal eine ziemlich genaue Biografie über Alexander gelesen, als ich in Indien war. Und da steht, wie eben der König von Gaza ihm widerstanden hat. Und da musste er ihm diese Stadt belagern. Und da war er so wütend, dass er den König von Gaza geschleift hat. Sein großes Vorbild war der Achilles. Und der hat ja den Hektor geschleift und da hat er dann diesen König von Gaza hinter seinen Streitwagen geschleift. Und hier nur diese Bemerkung, und mit dem König von Gaza wird es aus sein. Also unglaubliche Details, und es geben auch praktisch die modernen Theologen zu, Sacharja ist tatsächlich um diese Zeit geschrieben und das ist von daher eine Prophetie, ungefähr 150, 200 Jahre vorher. Und jetzt kommt der Kontrast. Er kam immer hoch zu Ross und als Sieger mit Macht, mit Gewalt, die Völker niedergeworfen, und jetzt ist das Gegenteil. Jetzt kommt der messianische König. Der kommt nicht hoch zu Ross, nicht mit Gewalt, sanftmütig, demütig, auf einem Esel, das ist ein Symbol für Israel und so weiter. Und er wirbt um unsere Herzen. Das ist der dieser Gegensatz, den hier der Prophet herausarbeitet. Ja, deswegen haben wir hier diese Prophetie. Also, wir haben ein vollkommenes Opferlamm und hier ist jemand, der glaubt, dass Jesus nicht nur für die Auserwählten starb, sondern für alle Menschen. Und das Blut Jesu reicht aus für alle Sünden dieser Welt. Würden über 7 Milliarden Menschen, die wir heute sehen, Buße tun, das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Und als Johannes der Täufer Jesus sieht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das steht Einzahl im Grundtext. Also praktisch in diese Trennung ist alles mit hineingenommen. Und das ist unsere Zuversicht und das dürfen wir auch festhalten. Und ich habe es ja gestern erwähnt, und dieser hohe Priester, der alles bezahlt hat, der sitzt jetzt zur Rechten Gottes, denn alle Schuld ist getilgt worden durch dieses vollkommene Lamm, das alle Tests bestanden. Ich bete noch, Herr Jesus, hab herzlich Dank, dass du der wahre Messias bist in einer Zeit, die viele Heilsbringer hofiert. Und auch solche, wo man eigentlich fassungslos ist, wenn man ihre Vita anschaut. Dank sei dir, Herr, dass du uns die Augen geöffnet hast und Stärke uns im allerherrlichsten Glauben und gib, dass meine Geschwister auch noch vielen anderen zum Segen werden, dich freudig bezeugen und dass noch manch ein Österreicher sich versöhnen lässt mit dir und Freude im Himmel ist, weil Sünder Buße tun. Amen.
Amen.